In dem Buch stehen Dinge drin, über die ich noch niemals vorher, mit Ausnahme meiner Therapeutin, mit jemandem gesprochen habe. Weder mit meinem Mann, noch mit meiner Familie, noch mit meinen Freundinnen und Freunden. Für die ist das Buch insofern auch eine Zumutung. Glauben hat ja viel mit Zweifel zu tun. Dem Nichtwissen, dem sich nicht sicher sein. Das ist das Tröstende. Wir bauen uns ja das Undenkbare dann doch wieder so kinderhaft zusammen und denken dann so den Himmel und dann ist der Jesus da und dann sind wir auf den Wolken und allen geht's gut und wir sehen alle wieder die Oma und auch vielleicht diejenigen, die wir gar nicht wiedersehen wollen. Und vielleicht würde das manchen auch helfen, wenn wir nicht immer den Eindruck erwecken, dass in diesem Glauben alles schön ist. Es ist manches auch ziemlich zumutend.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Christmon-Redakteur und spreche mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute auf der Frankfurter Buchmesse mit Michael Roth. Schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Sacher.
Herr Roth, ich stelle Sie gleich ausführlich vor, aber dieser Podcast hat immer die gleiche erste Frage und die lautet: Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ich könnte Ihnen jetzt sagen, als ich das letzte Mal Auto fuhr, weil ich ein grottenschlechter Autofahrer bin und ich immer Angst habe, es nicht zu überstehen. Ich denke leider, seitdem ich die 50 überschritten habe, öfter über den Tod nach, über das Ende. Ja. Öfter, als es meinen Liebsten lieb ist.
Und ist es dann eher so ein schreckhaftes, es fällt einem ein, das erzählen manche Leute so, keine Ahnung, man legt sich zur Ruhe und dann denkt man so, jetzt wird langsam alles ruhig und dann kommt es einem so, oder ist es so ein Grundrauschen, ein Hintergrundrauschen, oder wie kommt Ihnen dieser Gedanke?
Der Gedanke kommt wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ein Grund mag sein, dass ich in einem Alter bin, in dem mein Vater starb. Meine Mutter ist auch nicht so viel älter geworden und dass ich dadurch, wenn ich mich daran erinnere, auch an mein eigenes Ende und dass das Ende des Menschseins erinnert und werde. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, etwas zutiefst Menschliches, wenn man sich bisweilen riskanten Situationen aussetzt, dass man dann bisweilen auch denkt, oh Gott, das könnte jetzt das Letzte gewesen sein. Wobei mich das jetzt weniger ängstigt, will ich sagen. Also wenn ich jetzt in den Bergen bin und da irgendwie wandere oder so, dann habe ich jetzt nicht Angst vorm Tod. Aber man ist sich schon bewusst, dass das nicht ganz risikofrei ist.
Ja, über den Tod Ihrer Eltern haben Sie ja auch in dem Buch, was wir gleich noch sprechen, geschrieben, zumindest über den Ihres Vaters. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Ich löse jetzt meine Zusage ein und stelle sie erst nochmal vor. Michael Roth ist aus Nordhessen und Buchautor.
Ja.
Den meisten Menschen, aber vielleicht eher noch als Politiker bekannt. Denn er war fast 3 Jahrzehnte lang direkt gewählter SPD-Bundestagsabgeordneter und von 2009 bis 2021 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Noch besser bekannt oder noch mehr bekannt ist er geworden, aber in der Rolle des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Denn als solcher war er in vielen Talkshows, in vielen Interviews, im Radio und überall und hat besonders sich dafür eingesetzt, dass Deutschland die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt. Und wie gesagt, da ist er besonders bekannt geworden, aber er ist jetzt, deswegen habe ich gesagt, er ist Buchautor, aus der Politik ausgestiegen. Also diese Karriere ist zu Ende. Das passt ja schon mal zu unserem Podcast Über das Ende. Und er hat das Buch geschrieben, Zonen der Angst, das gerade im Beck Verlag erschienen ist. Nochmal herzlich willkommen, Herr Roth.
Ja, ich freue mich, dass wir heute mal miteinander sprechen können, Herr Sacher.
Genau, dieser Podcast heißt Über das Ende, das habe ich gerade schon gesagt. Das passt natürlich dazu, dass Ihre politische Karriere zu Ende ist. Ich hatte in diesem Podcast Volker Wissing auch mal zu Gast, auch nachdem seine politische Karriere zu Ende gegangen ist. Und dem habe ich die gleiche Frage am Anfang gestellt. Ist es denn ein Ende, was sich schmerzhaft jetzt noch anfühlt, nachdem es schon ein bisschen her ist? Oder nee, eigentlich nicht.
Nee, es tut nicht weh. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das jetzt eigentlich nenne. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ist es ein neues Leben? Natürlich nicht. Ich habe ja nur ein Leben. Es ist eher ein neues Kapitel in meinem Leben. Und ich bin gerade in einer nicht ganz einfachen Transformation vom Politiker-Roth zum Bürger-Roth. Das ist nicht immer ganz leicht. manches Liebgewonnene fehlt mir sicherlich auch. Mein Team, ich bin jetzt eine Ich-AG, das ist nicht immer ganz leicht. Ich bin es eigentlich gewohnt, so dialogisch, im Gespräch, auch in der Auseinandersetzung meinen Weg zu gehen. Das findet jetzt deutlich weniger statt. Und dann, wenn es stattfindet, im öffentlichen Raum und nicht privat zurückgezogen hinter verschlossenen Türen. Ja, und ich merke natürlich auch bei vielen Kleinigkeiten des Lebens, was ich alles noch lernen muss. Manchmal vergesse ich, Termine in den Kalender einzutragen oder ich habe vergessen, ein Ticket zu ziehen bei der Bahn, weil ich halt 27 Jahre lang eine Bahncard hatte und ich mich nicht um Ticketkäufe kümmern musste. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten, die einfach nur deutlich machen sollen. Ich bin auch nur ein Typ mit Stärken und Schwächen. Und manches, was andere im Alltag überhaupt nicht überfordert, das überfordert mich dann jetzt, weil ich es lernen muss.
Ihr Buch heißt ja Zonen der Angst. Ich finde es schon ein ziemlich dramatischer Titel.
Ja, kein Thriller, ihr Lieben da draußen, kein Thriller.
Obwohl, in gewisser Weise hat es schon auch Thriller-Aspekte. Ja. Also es ist ja im Prinzip ihre Geschichte. Sie beginnen ja auch am Anfang mit ihrem Aufwachsen und ihrer Kindheit und so weiter. Und Lebensgeschichten, ja, sind ja, finde ich, eigentlich das Spannendste, was es gibt. Insofern ist es schon auch spannend. Ich wollte aber gerade fragen, Zonen der Angst, was ist das für eine Angst, die da im Titel steht? Was meinen Sie mit dieser Angst?
Es heißt ja nicht Zone der Angst, sondern Zonen der Angst. Ich könnte auch sagen Zonen der Ängste. Es geht um ganz verschiedene Ängste. Es sind sicherlich Ängste, die wir alle teilen. Angst vorm Versagen, Angst vor Überforderung, Angst in meinem Beruf als Politiker falsche Entscheidungen zu treffen, Angst davor zu verlieren. Aber auch, darüber schreibe ich auch, die Angst zu gewinnen, Angst, angewiesen zu sein auf die Expertise anderer und sie vielleicht die Expertise nicht verantwortungsbewusst genug nutzen zu können. Ich spreche aber in dem Buch auch über den Missbrauch von Angst, dass Menschen eingeschüchtert werden, dass Menschen unterdrückt werden. Angst ist das Machtinstrument der autoritären Regime der Diktaturen. Aber Angst spielt natürlich auch hier in Deutschland eine Rolle, in dem ganz bewusst auch Ängste geschürt werden und man sich die Ängste der Menschen, die Sorgen der Menschen nutzbar macht für den eigenen Vorteil. Also es geht nicht um die Angst. Es ist auch kein Buch alleine über die Angst. Am Ende, so hoffe ich zumindest, kann das Buch auch verstanden werden als ein Beitrag, Ängste zu überwinden, sich den Ängsten zu stellen. Ängste sind nur dann gefährlich, wenn sie lähmen.
Ich wollte mal einhaken und fragen, ist denn die Angst oder ist Angst für Sie denn was rundheraus Negatives?
Nein, natürlich nicht. Wenn wir keine Angst hätten, dann wären wir ja verrückt. Dann würden wir ja Dinge tun, die am Ende zu unserem definitiven Ende führen oder die uns Schmerzen bereiten, die uns nicht gut tun. Also Angst ist ja ein in uns wohnendes Warnsignal. Aber wenn die Angst uns lähmt, wenn die Angst alles andere überwölbt, uns beherrscht, uns vom Subjekt zu einem Objekt werden lässt, dann wird es gefährlich und darüber schreibe ich.
Ich habe auch deswegen gefragt, weil der sehr umstrittene, aber auch sehr faszinierende Philosoph Martin Heidegger, der sagt ja, wir leben in einer Grundstimmung der Angst und wir brauchen diese Angst auch, damit wir überhaupt Dinge angehen können, ja, weil sie uns sozusagen unter Spannung setzt und uns auch so zeigt, wie das wahre, das eigentliche Leben ist, quasi ein Leben, was nicht in Angst ist, das sozusagen nicht gefährdet ist, ist laut Heidegger, kann man ja auch blöd finden, ist ein quasi unauthentisches Leben, was auch zu nichts Gutem führt, also nichts oder zu nichts Großem führt, sage ich jetzt mal. Deswegen, der versucht ja die Angst eher so im positiv einzuziehen und sagt, ne, das brauchen wir als Menschen, weil wir in dieser Spannung, die dadurch erzeugt wird, eben dann auch die großen Dinge eigentlich erst schaffen. Können Sie mit dem Gedanken auch was anfangen?
Ich sehe diesen Gedanken überhaupt nicht im Widerspruch zu dem, wofür ich stehe. Meine These ist ja die, dass wir lernen müssen, mit den Ängsten umzugehen. Dieses Spannungsverhältnis, über das Heidegger schreibt, darf aber nicht zu einem Überspannungsverhältnis führen, dass wir permanent angespannt sind, dass wir erstarrt sind, dass wir die in uns wohnende Freiheit überhaupt nicht mehr auszuschöpfen vermögen. Dann geht es in eine falsche Richtung. Und ich habe das Buch ja auch beschlossen mit einem Kapitel, das ich den Angstlosen gewidmet habe. Und angstlos meint ja nicht, dass diese Menschen keine Angst haben. Das sind Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer, die bedroht werden vom Regime, deren Familien eingeschüchtert werden, die ihren Job verlieren, die gemobbt und gedisst und bloßgestellt werden und die natürlich auch Angst haben, aber die am Ende trotzdem auf die Straße gehen, trotzdem für Freiheit und Demokratie eintreten, sich den Mund nicht verbieten lassen. Deshalb sind sie angstlos. Aber trotzdem ist der Zustand der Angst natürlich auch etwas, was ihnen auch zu schaffen macht, was sie zum Menschen macht. Das ist ja menschlich.
Ja. Es ist ja bei Heidegger, wir werden auch nicht zu philosophisch, aber ich wollte es noch kurz sagen.
Das beruhigt mich.
Mögen Sie keine Philosophie?
Ich kenne mich bei Heidegger einfach zu wenig aus.
Nee, das mache ich nicht, deswegen versuche ich es ja zu erklären. Es gibt Furcht und Angst bei Heidegger und die Furcht ist auf etwas gerichtet. Das heißt, wenn der Hund vor mir steht und mich anbellt und knurrt, vor dem habe ich Furcht, laut Heidegger, ja. Und die Angst ist etwas, nennt sich, die ist nicht intentional, die hat keinen Gegenstand, sondern das ist eine Grundstimmung, die sich einfach aufgrund der Endlichkeit, deswegen kommt es auch in diesem Podcast so gut vor, aufgrund der Endlichkeit des Lebens ergibt, also sozusagen diese Spannung, dass unser Leben immer ein riskiertes ist, dass wir immer in Gefahr stehen, dass zum Beispiel das Leben auch zu Ende gehen könnte. Und das ist das Positive und die Furcht ist das was uns eben ja in die Enge treibt und die Leute, die am Ende in ihrem Buch vorkommen, das sind ja, da schreiben sie ja über Georgien und über die Freiheitskämpfer dort, die sozusagen, die sich trotz der Unterdrückung, die durch die Politik dort ihnen gegenübergebracht wird, für die Freiheit einsetzen und für Europa, die werden sozusagen ja dann eher furchtlos nach dieser Heidegger-Definition. Und ich glaube, da haben sie völlig recht, dass diese Furchtlosigkeit, die braucht man, die muss man irgendwie anstreben, weil sonst kommt man auch nicht zu nichts. Und diese Angst ist, ich weiß nicht. Ich glaube, diese Angst, die kann man nicht wegdiskutieren, sondern die brauchen wir schon auch eben, um dann eben vielleicht furchtlos werden zu können. Ja? Und ein bisschen muss sich dessen bewusst werden.
Nun gut, nun mache ich mir Heidegger insofern nicht so eigen, dass ich nicht diese Unterscheidung vornehme, wie das Heidegger offenkundig getan hat, zwischen Angst und Furcht. Diesen Unterschied, den sehe ich so erst einmal nicht. Aber noch einmal, das ist ja kein Buch, in dem ich Ängste grundsätzlich als etwas Verwerfliches oder als etwas Schlechtes oder als etwas zu Überwindendes ansehe. Natürlich müssen wir mit Angst klarkommen und ich könnte es auch vulgär formulieren, no risk, no fun. Also aus einer gewissen Risikofreudigkeit, also einer gewissen Angstbehaftetheit, da erwächst ja auch was Kreatives. Da erwächst es ja auch, seine eigenen Limits auszutesten. Aber noch einmal, hier sitzt Ihnen jemand gegenüber, der den Eindruck hatte, dass die eigenen Ängste ihn lähmen, ihn auch zumindest zum Teil in seiner Persönlichkeit einschränken. Und ich habe das als sehr belastend empfunden. Und es hat mich ja auch belastet. Ich bin ja auch krank geworden und darüber schreibe ich.
Sie haben es ja selbst schon angesprochen, Sie haben ja auch das ganz offen kommuniziert, dass das Ende mit Ihrer politischen Laufbahn auch was damit zu tun hatte, dass Sie psychisch erkrankt sind. Und jetzt haben Sie auch schon mit der Angst in Verbindung gebracht, das wollte ich Sie auch fragen. Inwiefern hat sich denn die Angst bei Ihnen gezeigt? Also woran, zum Beispiel körperlich oder auch emotional, also sagen jetzt nicht, also ich meinte tatsächlich körperlich mit körperlichen Symptomen oder auch mit Stimmungen, die entstanden sind. Also wie hat sich diese Angst in Ihrem Leben breit gemacht sozusagen?
Körperlich sicherlich nicht, aber wenn Sie am Ende sich permanent überfordert fühlen, wenn die kleinsten Dinge des Alltags Sie an den Rand der Handlungsfähigkeit bringen, also wenn nichts mehr normal ist, dann sollten Sie irgendwann auch spüren, das muss jetzt geändert werden, da muss sich etwas ändern, ich muss mich ändern. Und das schaffen sie dann nicht mehr alleine, das schaffen sie nicht mehr mit Familie, das schaffen sie nicht mehr mit Freundinnen und Freunden. Und diesen Punkt zu erkennen, diesen Punkt zu erkennen, das ist sicherlich das Schwierigste, wenn man so eine psychische Erkrankung hat, weil man ja erst einmal auf Selbstheilung hofft und man kriegt das schon irgendwie hin. Wir reden ja auch über so etwas ungern. Wenn ich jetzt hier mit, so wie Sie, Sie haben da irgendwie Ihren Finger kaputt gemacht, darüber kann man ganz offen reden, aber über eine psychische Erkrankung zu reden, ist schon mal etwas schwieriger. Da sieht man ja kein Pflaster, da sieht man keine Schiene. Offenkundig sehe ich so aus wie immer, außer dass ich momentan keinen Bart habe, wie üblich. Das war ja auch das Überraschende bei vielen, als ich dann das öffentlich machte, wie du, man hat ja gar nichts angemerkt, man hat ja gar nichts angesehen, man hat es gar nicht gespürt. Ja, natürlich, weil ich ein Meister darin war, das zu überdecken, das zu übertünchen, das wegzunuscheln, zu verschweigen.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Man denkt ja, so stelle ich es mir zumindest vor, auch, dass die anderen einen vielleicht für irgendwie übertrieben, also halten, dass man übertreiben würde oder dass man irgendwie sich nicht so anstellen sollte. Sowas gibt es ja dann oft auch als Vorwurf bei oder hatten Sie diese Sorge nicht?
Wäre komisch, wenn ich die nicht hätte. Natürlich gibt es ganz viele, die sagen, Micha, stell dich doch mal nicht so an, das ist Politik, Politik ist Kampf, nimm es nicht persönlich. Es geht doch gar nicht um dich, es geht um die Sache, um die Auseinandersetzung. Und sieh es doch mal positiv. Schau mal, in dieser ganzen Auseinandersetzung bist du ja auch wahrnehmbar. Du bist in den Medien, du bist hörbar, du bist sichtbar. Von dir wird Notiz genommen. Wie viele Politikerinnen und Politiker kämpfen ihr ganzes Leben lang aus ihrer Mediokrität, aus ihrem Hinterbänkler-Dasein herauszutreten? Und du hast das jetzt geschafft, aber so habe ich das ja nicht wahrgenommen. Natürlich war für mich auch der Applaus ein Lebenselixier. Weil mein Selbstwertgefühl eben vor allem darauf beruhte, von anderen eben wertgeschätzt und erkannt zu werden. Aber das war ja auch schon ein Fehler. Und das war auch schon ein Teil meiner Schwäche. Aber ich habe das als systemgefährdend wahrgenommen. Und das System bin ich, Michael Roth. So. Aber ich habe das erst sehr, 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 sehr spät erkannt. Ich meine, ich war 52.
Ziemlich am Anfang Ihres Buches, im zweiten Kapitel, schreiben Sie ja auch über Ihre Kindheit, über Ihr Aufwachsen. Das ist ja auch, ich habe es auch so gelesen, dass man sozusagen sich denkt, wenn man jemanden verstehen will, wenn man einen Menschen verstehen will, ist es immer interessant, sozusagen die Kindheit zu kennen. Oder auch wenn man sich selbst erklären will, dann guckt man in die Kindheit, wo kommen Dinge her. Jetzt sehr kurz zusammengefasst kann man sagen, es war eine schwierige Kindheit.
Es war eine beschissene Kindheit. Beschissene. Ich finde, alle Moderatorinnen und Moderatoren, die ich treffe, die drucksen immer so herum. Es fällt ihnen schwer zu sagen, dass der Typ schwul ist, auf dem Land groß geworden ist, einen alkoholkranken Vater hatte und einfach eine beschissene Kindheit hatte. Ja, so war es. Drücken Sie es ruhig so aus. Ich wollte trotzdem darüber nicht schreiben. Erst als mir klar war, wenn ich die Wurzeln dieser Abgründe, in denen ich mich befand, nicht beschreibe, dann könnte der Eindruck entstehen, dass die hartleibige SPD und die böse Politik ihn krank gemacht haben. Ja, die Politik war ein Brandbeschleuniger und hat manches dramatisch verschärft. Aber die Gründe für meine Erkrankung, die liegen ganz, ganz tief in meiner Kindheit und Jugend. Und da ich mir nun vorgenommen hatte, ein wahrhaftiges Buch zu schreiben, war mir irgendwann auch klar, du musst das besprechen. Und ich konnte es nur, weil dem ja auch eine lange Therapie vorausging. Sie können das vielleicht nicht richtig einschätzen. In dem Buch stehen Dinge drin, über die ich noch niemals vorher, mit Ausnahme meiner Therapeutin, mit jemandem gesprochen habe. Weder mit meinem Mann, noch mit meiner Familie, noch mit meinen Freundinnen und Freunden. Für die ist das Buch insofern auch eine Zumutung, weil sie das gerne von mir erfahren hätten. Aber ich konnte das eben nicht. Ich war nicht in der Lage, darüber zu reden. Und jetzt habe ich darüber geschrieben.
Steht ja unter anderem auch drin, dass ihr Vater sie auch geschlagen hat. Und dass ihr Vater, wenn ich richtig rechne, ist dann 2009 verstorben.
Viel früher.
Viel früher?
Ich bin jetzt 55, so in dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, ist mein Vater gestorben.
Dann habe ich es falsch gerechnet. Aber als ihr Vater verstorben ist, schreiben Sie, sind Sie ins Krankenhaus gegangen, als er schon im Koma lag, und haben dann auch nochmal sich quasi mit ihm gesprochen, so habe ich es gelesen, und ihm auch wahrscheinlich gesagt, was sie gestört hat, was sie schlimm fanden. Das heißt aber, daraus habe ich dann geschlossen, als er noch am Leben war, haben Sie sich nicht mit ihm darüber unterhalten können.
Nein. Nein. Dazu war ich nicht in der Lage. Und ich wollte auch keine oberflächliche Versöhnung, wie sie mir von anderen auch angeraten wurde. Ich wollte diesen Menschen nicht verzeihen und vergeben. Ich wollte, dass es einfach ein Ende nimmt. Und ich habe dann den Fehler gemacht, seinen Tod als Befreiung zu empfinden. Der Tod war es leider nicht, weil das dann immer wieder hochkam. Erst die Auseinandersetzung mit ihm und mit dem, was er mir angetan hat, die hilft mir jetzt auch damit abzuschließen. Und ihn natürlich auch in einem vielleicht, also nach wie vor in einem realistischen Licht scheinen und betrachten zu können, aber eben auch in einem etwas milderen. Er ist natürlich auch nicht nur Täter, er ist auch Opfer.
Manchmal, also ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit dem Comedian Hannes Ringelstädter geführt habe hier im Podcast, der auch von seinem Vater stark geschlagen wurde als Kind und bei dem sich das Verhältnis dann eben ein bisschen entzerrt hat, als er erwachsen geworden ist und eben auf eigenen Füßen stand, auch erfolgreich war, und dann konnte er mit seinem Vater darüber reden. Aber bei ihnen hat sich das Verhältnis nicht entspannt, auch nicht, als sie dann älter waren und eben eigentlich von ihm ja nicht mehr abhängig waren.
Also dann habe ich mich offenkundig im Buch missverständlich ausgedrückt. Die Gewalt meines Vaters ging weniger von körperlicher Gewalt aus. Ich meine, ich bin ein Kind der 70er Jahre, da gehörte das Schlagen ganz normal zur Erziehung dazu. Die Eltern meiner Freundin, die ihre Kinder nicht schlugen, waren eher die Ausnahme. Also so ein Schlag auf den Hinterkopf, der hat noch niemandem geschadet. Das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war die psychische Gewalt, der Psychoterror. Es herrschte bei uns zu Hause Willkür. Regellosigkeit, das hat mich belastet. Und das geht auch nicht weg, wenn man 20, 25, 30 ist. Ich habe das immer gemerkt, als dann mein Vater, zumindest mit meinem Mann, damals meinem Freund, Partner, ein gutes Verhältnis hatte und die auch öfter mal miteinander telefonierten. Dann sagte mein jetziger Mann immer dann zu mir, ich würde das gar nicht verstehen, der Typ ist doch ganz nett und man kann sich doch gut mit ihm unterhalten. Und da habe ich gesagt, ja, du kannst dich mit ihm gut unterhalten. Ich habe kein Interesse daran, ich möchte das nicht.
Weil es immer diese Kindheit einfach dazwischen stand. Und sie da auch.
Es war ja nicht nur die Kindheit. Ich meine, das ging, er hat meine Mutter unterdrückt, die leider zu schwach war, um dagegen aufzubegehren. Er hat meine Großeltern erpresst. Er hat ein sehr, sehr subtiles System aufgebaut, das er versuchte zu beherrschen. Und das beruhte eben nicht auf klaren Regeln, die mir vielleicht sogar zugesagt hätten, sondern auf absoluter Willkür. Ich wusste nie, wo ich dran bin. Und ich war halt von seinen Launen und von seinen Begehrlichkeiten abhängig.
Und er hat es auch nie sozusagen von sich aus angesprochen und oder eingesehen oder ihnen gegenüber gesagt, hier, ich habe was falsch gemacht, entschuldige Michael.
Eine Entschuldigungskultur gab es damals sicherlich nicht, nein. Er wird ja sicherlich auch darüber reflektiert haben, das will ich ihm zugestehen. Aber mich hat das damals zu seinen Lebzeiten auch nicht interessiert. Ich wollte das auch nicht. Ich wollte in Ruhe gelassen werden. So schön, wir sitzen hier gemütlich in diesem ziemlich schrecklichen Raum und können jetzt so locker über etwas reden. Ich wollte darüber nicht reden. Ich wollte meine Gedanken mit niemandem darüber teilen und auch nicht meinen Schmerz. Das kann ich jetzt. Jetzt fällt mir das nicht sonderlich leicht. Ich würde mit Ihnen gerne über was anderes reden. Aber Sie reden jetzt mit mir darüber und ich verweigere mich nicht dem Gespräch. Ich breche nicht in Schweiß aus. Wenn Sie mich vor 5 Jahren dazu gefragt hätten, wäre ich aufgestanden und gegangen. Und dann gesagt, Sie Arschloch, was bilden Sie sich eigentlich ein, mit mir so zu reden? Es geht Sie gar nichts an. Jetzt können wir darüber reden. Und Sie lächeln sogar. Und ich gucke auch lächelnd.
Ja.
Aber halbwegs lächeln.
Aber ich habe auch gehört, Sie wollen nur was anderes reden. Das ist
nein.
Gar kein Problem.
Nein, 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 nein. Also es ist Ihnen ein Bedürfnis. Ich wollte nur sagen, es ist nach wie vor nicht so, dass es mir leicht fällt. Aber ich kann darüber reden.
Ja. Ich
und es ist nicht Ihre Aufgabe, mir hier Gesprächsthemen vorzugeben, die mir leicht fallen.
Nee, es ist vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, deswegen interessant, weil es quasi ein wiederkehrendes Moment in diesem Podcast ist, wenn das Menschen davon erzählen, wie sie mit dem schwierigen oder beschissenen Kindheit und der Zeit zum Beispiel auch mit ihren Eltern, wie sie dann als sie Eltern wurden, damit umgehen konnten oder eben nicht umgehen konnten. Und deswegen frage ich auch so genau nach. Und mir ist aufgefallen, dass, wobei es ja viel um ihren Vater geht, um ihre Mutter geht es eigentlich eher so am Rand. Und jetzt haben Sie gesagt, sie ist auch schon gestorben, haben Sie mir vorhin erzählt. Wie war das, als Ihre Mutter gestorben ist? Konnten Sie sozusagen, war das ein besseres Verabschieden als bei Ihrem Vater?
Das war natürlich ganz anders, weil ich meine Mutter eher auch als Opfer und weniger als Täterin gesehen habe. Die einfach, ich habe sie immer als schwach und überfordert wahrgenommen. Und ich habe mich, als dann mein Vater starb, erstmal darüber gefreut, dass sie nochmal in der Lage war, nochmal eine liebevolle Beziehung zu einem anderen Mann einzugehen. Das fand ich gut. Was natürlich alles überschattet hat, war, dass sie 12 Jahre lang an Krebs litt und in einer ungeheuerlich couragierten Weise das alles überstand, auch mit so einem Gottvertrauen. Und sie hat nie die Hoffnung aufgegeben, hat das alles so tapfer ertragen, wo ich mir dachte, ich hätte das so nicht gekonnt. Und erst als dann zum Schluss es einfach überhand nahm und als sie wie an allen Stellen brannte und als es dann einfach metastasierte, ging das dann zu Ende. Aber immerhin 12 Jahre ist sie damit klargekommen. Immer wieder Brustkrebs und dann hörte das mal jahrelang auf und das war dann auch irgendwie traurig. Bei meiner Hochzeit, als wir dann Hochzeit feierten, dann kamen dann wieder Symptome. Sie hat dann irgendwie schlecht gesehen auf dem einen Auge. Und dann kam dann später raus, dass sie einen Hirntumor hat. Und das fand ich irgendwie, als sie mir das dann auf der Hochzeit sagte, sie hatte ein Problem, dann war mir dann schon klar, worauf das hinausläuft. Und ich hatte mir natürlich was anderes gewünscht, aber das Leben ist ja kein Wünsch dir was. Und dann starb sie dann auch kurze Zeit später. Das war furchtbar, ja. Ich hätte ihr gerne ein besseres Leben gewünscht und ich fand es schade und scheiße, dass sie dann einfach auch noch die letzten Jahre, trotzdem sie dann eine schöne Partnerschaft noch hatte, aber dann sowas furchtbar, so ein furchtbares Ende, das habe ich ihr einfach nicht gewünscht. Mhm. Meinem Vater habe ich ein solches Ende gewünscht, aber nicht ihr, um Gottes Willen, niemals.
Und konnten Sie sie im Tod dann auch begleiten oder ist sie gestorben und wurden dann irgendwie darüber informiert? Und
ich war gar nicht da.
Sie waren nicht da.
Ich habe wenige Tage, 2 Tage vor ihrem Tod, wir waren im Urlaub, noch miteinander gesprochen. Ich hatte damit nicht gerechnet, dass es dann so schnell geht.
Am Rande Ihres Buches taucht auch manchmal die Kirche auf. Zum Beispiel schreiben Sie, dass Sie mal mit einer evangelischen Fahrt in Auschwitz waren.
Nein, und da wollte ich nicht mit.
Wollten Sie aber darum,
die Fahrt ist angeboten. Ich war bei uns in der evangelischen Jugend aktiv, bin ja heute noch in der Kirche, in der Synode aktiv. Damals habe ich dieses Angebot der Reise nicht angenommen, aber ich war dort sehr engagiert. Bei uns zu Hause vor Ort, ja, Kirche spielte schon und spielt auch in meinem Leben eine Rolle, klar.
Waren Ihre Eltern oder war Ihre Mutter gläubig?
Meine Mutter war sicherlich gläubig, aber ich bin eher geprägt, auch kulturell geprägt durch meine Großmutter, mit der ich ja auch groß geworden bin und wir lebten bis zu ihrem Tode auch zusammen. Das war so eine sehr fromme Frau, für die der Glauben ganz, ganz wichtig war. Da konnte man die Uhr danach stellen. Alle 14 Tage, egal was passierte, in den Gottesdienst. Mit ihr habe ich als Kind natürlich gebetet. Diese Rituale, die gehörten einfach dazu. Das war so ein sehr frommer Glaube, der ihr sicherlich auch dabei geholfen hat, die Mühsal und die Schwierigkeiten des Lebens besser zu überstehen.
Ja.
Ich weiß noch, als ich mit meinem Bruder, als der aus der Kirche austrat, darüber stritt, immerhin, das war dann sein Kompromiss. Er ist erst ausgetreten, als meine Oma starb. nach dem Tod meiner Oma, weil das wollte er ihr nicht zumuten. Das wäre für sie völlig inakzeptabel gewesen. Und ich habe immer gesagt, auch wenn du nicht an Gott glaubst, aber es ist doch ein Teil deiner eigenen Geschichte. So sind wir doch groß geworden. Und da du nicht so viel Kirchensteuer zahlst, ist doch nicht mal das Kirchensteuerargument ein besonders überzeugendes. Aber ich habe ihn nicht davon abbringen können. Er ist dann ausgetreten.
Ihre Großmutter ist ja auch schon gestorben, oder schon, aber sie ist auch gestorben.
Ja, sie wäre jetzt 101 Jahre alt geworden, ja. Mit 80 ist sie gestorben, leider zu früh.
Und ist sie in ihrer nordhessischen Heimat dort auch begraben?
Ja, ja, klar. Ja. Sie ist in meiner Heimatstadt begraben. Ich kümmere mich um das Grab. Das war für mich auch nach ihrem Tod, das war für mich eine der schmerzhaftesten und schwierigsten Einstellungen meines Lebens. Also diese Trauerarbeit war für mich ganz wichtig, weil ich ja wusste, dass das auch für sie ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens ist. Meine Oma hat sich um ganz viele Gräber gekümmert. Und ich bin heute so entsetzt, wenn ich auf diesen Friedhof komme und das einzige schöne Grab ist das Grab meiner Oma. Alles andere ist mit Steinen zugeworfen, lieblos, weil die Angehörigen weiter weg sind oder auch schon, weil viele Angehörige inzwischen selber so alt sind, dass sie es nicht mehr schaffen. Meine Oma ist jede Woche mehrfach auf den Friedhof. Das Grab ihres Mannes, das Grab ihres Schwiegervaters. Sie hat im Sommer die Gräber, x Gräber begossen, weil da ja Blumen drauf waren, die war ja alles bewachsen. Auf Beerdigungen zu gehen, Trauerrituale, einem Toten die letzte Ehre zu erweisen, das war für die selbstverständlich. Deswegen käme es mir überhaupt nicht in den Sinn, aus ihrem Grab eine Steinwüste zu machen oder einfach zu sagen, wenn die 25 Jahre jetzt rum sind, das Grab wird dicht gemacht. Das verschwindet einfach. Nee, das hat sie verdient, das, weil ich weiß, dass ihr das wichtig war.
Aber ist es Ihnen auch wichtig als Ort, um an Ihre Großmutter zu denken, das Grab?
Jetzt nicht mehr. Das Grab war mir sehr wichtig, weil ich auch selber das Grab lange, ja, also viele Jahre selber mich um alles gekümmert habe. Heute macht das eine gute Bekannte von mir, die das Grab immer wieder so pflegt, dass ich den Eindruck habe, das wird ihr gefallen. Aber die Zwiesprache, die ich mit ihr führe, meine Oma ist jetzt seit 21 Jahren tot, dafür brauche ich das Grab ehrlich gesagt nicht mehr. Aber am Anfang, die ersten Jahre, war das ganz wichtig.
Aber das ist jetzt ein interessantes Stichwort, weil das wollte ich Sie eh fragen. Also Sie führen noch Zwiesprache mit ihr, also Sie im Gedanken oder im Gebet oder in anderer Form?
Ich denke oft an Sie.
Aber glauben Sie denn eigentlich an Gott?
Tja, ja, ich bin aber eher ein zweifelnder Mensch. Was mich am Glauben immer beruhigt, ist, dass es nicht Wissen heißt. Glauben hat ja viel mit Zweifel zu tun. Dem Nichtwissen, dem sich nicht sicher sein. Das ist das Tröstende. Insofern finde ich es immer schwierig, wenn manche in der Kirche so ihre Gewissheiten so ausbreiten und so den Eindruck erwecken, so genau muss es sein. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und das ist das Erträgliche an Kirche und am Glauben, dass man sich nie sicher sein kann.
Und man könnte auch sagen, es ist andersrum eigentlich viel einleuchtender. Ich bin ganz bei Ihnen, das sage ich jetzt auch, wenn es nicht um mich geht, aber ich sehe es genauso. Also sagen, Glauben und Zweifel muss zusammengehören und wer zu gewiss ist, ist verdächtig, wer zu viel Gewissheit hat. Aber gerade dieses... Es gibt ja auch so eine schöne Beschreibung von Glauben, dass Glauben eigentlich nur bedeutet, dass man sich nicht damit abfinden will, dass es nichts gibt. So, also das ist die einzige Gewissheit, dass man das möchte man zumindest nicht hinnehmen. Und deswegen behält man sich zumindest den Zweifel daran, dass es nicht nichts gibt.
Ach, wissen Sie, aber das ist ja gerade so schwierig. Also wir haben ja eben schon über den Tod gesprochen und über das Ende. Wenn ich mir ja da sicher wäre, dass da noch was kommt. Aber auch da bin ich mir ja nicht ganz
sicher. Nicht sicher, aber dass man zumindest sich nicht damit nicht einfach sozusagen radikal damit abfinden will, sagen wir, ja, es kann nichts geben und es ist auf 100% vorbei. Man will sich zumindest so einen gewissen Restzweifel an dieser Sicherheit auch noch bewahren. Und dann, das ist schon das Einfallstor für Glauben.
Na, Zweifel setzt ja immer auch Auseinandersetzung voraus. Also emotionale Auseinandersetzung, intellektuelle Auseinandersetzung. Und diese Unterscheidung, wie sie ja Bonhoeffer vorgenommen hat, zwischen den letzten und den vorletzten Dingen, dies ist ja gerade das Spannende, dass dass wir uns durchaus auch den letzten Dingen immer wieder zuwenden wollen. Und das ist auch etwas, was mir in der Kirche zurzeit zu kurz kommt. Also am schlimmsten und peinlichsten finde ich, leider bin ich Frühaufsteher, ich muss das immer ertragen, jeden Morgen auf Deutschlandfunk 6.30 Uhr diesen Kirchenscheiß, wo ich mir denke, Leute, diese lebensweltlichen Geschichten, die er da erzählt, über die Enkel, die irgendwelche Bildchen malen und dieses und jenes, mein Gott, jetzt wendet euch doch mal den Zumutungen des Glaubens zu, dass es da ein Leben nach dem Tod geben soll. Warum man das toll finden kann und Erlösung empfinden kann, dass man einen Menschen wie Christus so gepeinigt und gequält hat. Mein Gott, sag doch da mal was dazu und erklärt mir nicht die Kinder, die eure Enkelkinder da gemalt haben und irgendwelchen anderen Scheiß. Ich weiß ja, was ihr wollt. Ihr wollt nicht über das reden, weil ihr befürchtet, dass es die Leute nicht mehr interessiert in dieser säkularen Welt. Und deswegen macht ihr alles lebenswirklich und Ringelpiez mit anfassen und so. Mhm. Und alles muss anders sein. Mhm. Nee, ihr habt einen anderen Job und kümmert euch bitte mal darum. Und nuschelt das nicht immer alles weg. So, das war jetzt meine Kirchenkritik. Ja.
Ich habe gerade überlegt, ob ich sie ein bisschen ärgere und denke, ich habe auch mal ein Podcastgespräch mit Ulf Poschardt geführt. Da sind Sie auf jeden Fall mit ihm auf einer Linie.
Ich hatte mit Ulf Poschardt viele sehr anregende Gespräche. Inzwischen habe ich aber die Befürchtung, dass seine Sehnsucht nach der Kettensäge, nach der Disruption so stark ist, dass seine Liebe zur liberalen Demokratie etwas verschütt gegangen ist.
Ja. Es war auch nur eine etwas umfassende Seitenbemerkung, die mir einfach noch gerade in den Kopf kam. Aber ich wollte Sie eigentlich jetzt gerade noch fragen, können Sie sich denn ein Leben nach dem Tod vorstellen?
Schwer. Ich kann es mir so nicht richtig vorstellen, weil natürlich kommt dann mein Kinderglaube dazu, so irgendwie der Himmel. Ich meine, wir bauen uns ja das Undenkbare dann doch wieder so kinderhaft zusammen und denken dann so den Himmel und dann ist der Jesus da und dann sind wir auf den Wolken und allen geht's gut und wir sehen alle wieder die Oma und auch vielleicht diejenigen, die wir gar nicht wiedersehen wollen. Es wäre schön, wenn ich mein Nachdenken über den Tod vielleicht transformieren könnte in ein stärkeres Nachdenken über das, was danach kommt. Vielleicht hilfe mir das. Insofern haben Sie mir jetzt geholfen. Vielleicht ein Tipp für mich gewesen. Ungewollt.
Ich hatte jetzt gerade gedacht, weil Sie gesagt haben, dass man all die trifft, die man nicht wieder treffen will, weil es ja eben auch eine ambivalente Vorstellung ist, das Leben nach dem Tod. Es gibt ja auch Leute, die wollen es auf keinen Fall. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel wir haben über Ihren Vater gesprochen, den müsste man dann vielleicht auch wieder treffen. Und wie geht man dann damit um? Natürlich kann man sagen, es ist ein Leben nach dem Tod und dann sind die Dinge anders. Im Christentum geht es ja auch um Versöhnung. Sie wollten sich ja auch nicht versöhnen. Will man sich dann versöhnen? Das ist eben ambivalent. Auch so eine eigentlich ja positiv gemeinte Vorstellung hat wieder ambivalente Seiten.
Aber das ist doch gerade der Punkt, dass wir diese Ambivalenzen aushalten, dass wir sie beschreiben können und dass wir sie ertragen, dass wir uns diesen Ambivalenzen auch stellen. Ich hatte kürzlich eine Predigt gehalten, das war eine Reihe zum Vaterunser, da wurden Persönlichkeiten, offensichtlich meinte man, könne mich auch einladen, sind eingeladen worden, über das Vaterunser zu predigen. Und ich war gebeten worden, über diesen Satz oder über diese Bitte zu predigen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, und das ist ja nicht leicht. Und vielleicht würde das manchen auch helfen, wenn wir nicht immer den Eindruck erwecken, dass in diesem Glauben alles schön ist. Es ist manches auch ziemlich zumutend. Ich will nicht allen vergeben. Und trotzdem ist es ein Teil unseres Commitments, dass wir die Bereitschaft zeigen, weil dieser Typ da oben oder wo auch immer er ist, uns ja auch vergibt. Und das ist kein Deal im Trumpschen Sinne. Also nur, er vergibt uns nur, wenn wir auch bereit sind, anderen zu vergeben. Das ist ja nach der Rechtfertigung sehr eine Gnade, die uns dazu teil wird. Aber auch das ist kompliziert. Und ich finde, ich fände es einfach schön, wenn wir das auch einfach mal sagen. Mein Gott, sowas wie diese Ermordung Jesus, das ist einfach eine furchtbare Situation und reden was doch nicht noch schön, schöner als es tatsächlich ist. Ja, wir vergeben unsere Schuld oder wir vergeben anderen ihre Schuld und er vergibt unsere Schuld, aber das ist wahnsinnig schwer und wir scheitern auch daran. Ja, also ich scheitere da sicherlich immer wieder daran, nicht nur bei meinem Vater.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Ihr Buch beenden mit auch mit einer positiven Aussicht, nämlich Sie schreiben über die Angstlosen und das sind haben wir
im heideggerschen Sinne wären es dann eher die Furchtlosen.
Ja, genau.
Ja.
auf jeden Fall beeindruckende Menschen.
Also im Englischen ist es fearless. Deswegen bin ich überrascht, wie würde das eigentlich Heidegger ins Englische übersetzen?
Wenn Anxiety ist die Angst sozusagen. Und okay. Das ist sozusagen diese Grundangst. Ja.
Ja. Aber ich habe es im Englischen, also ohne dass es eine offizielle Übersetzung gibt, aber ich habe es ja meinen englischsprachigen Freunden zu erklären versucht, da spreche ich natürlich von the fearless. Mhm. So, und nicht von den Menschen, die jetzt Anxiety haben oder so etwas.
Ja. Auf jeden Fall sind das beeindruckende Menschen, die trotz der ganzen furchtbaren Dinge, die es gibt, irgendwie auch an eine mögliche bessere Zukunft glauben. Also könnte man sagen, sonst würden sie sich nicht einsetzen, so deute ich das zumindest. Wie ist das bei Ihnen, vielleicht zum Schluss des Gesprächs, weil wir müssen langsam schon zum Schluss kommen, was gibt Ihnen Zuversicht, könnte man vielleicht sagen, das ist so ein schönes christliches Wort, was gibt Ihnen Zuversicht, dass ja, die Zuversicht auch, eben ein Buch zu schreiben und dass das bewirkt und aufzustehen und in den Tag zu gehen. Gibt es da irgendwie ein Ritual oder einen bestimmten Gedanken oder irgendwas, was Sie machen, dass es gut funktioniert?
Ich habe natürlich das Privileg, immer wieder Menschen zu treffen, die sich eben nicht in den Neo-Biedermeier ins Private zurückziehen, sondern die standhaft bleiben und die sichtbar und hörbar sind, die sich nicht dieser Rhetorik des Hasses und der Lüge anschließen. Nicht nur in Georgien oder in anderen Ländern Osteuropas, auch in Deutschland, auch andernorts. Ich selbst brauche ganz viele Rituale. Deswegen finde ich es auch so schade, dass wir in der Kirche manche Rituale auch einfach aufgeben und dann meinen mit so einem, ich drücke es jetzt ganz bewusst, ihr Lieben da draußen, ganz bewusst kritisch aus. Also fühlt euch nicht persönlich beleidigt. Ich weiß, in der Kirche mag man keine Kritik, aber alles muss irgendwie modernistisch sein und die alten Lieder, die wir alle gemeinsam auswendig können und die wir unser Leben lang gesungen haben, die werden nicht mehr gesungen, weil sie wirken irgendwie aus der Zeit gefallen. Ich will aber daran festhalten, weil das ist auch für mich ein Teil der Tradition der Rituale und ich glaube, Rituale helfen. Mir hilft das Ritual, dass ich regelmäßig laufe, dass ich dann zu mir selber komme, dass ich auch viele Dinge, die sehr kompliziert in meinem Gehirn herumwabern, wieder stärker connecte mit meinem Herz und dass ich das alles wieder zusammenbringe. Und so hoffe ich, dass wir so Rituale finden, die uns auch aus so einem Tief herausbringen. Ich habe ja nun in einem ganz tiefen Tief, in einer ganz dunklen Dunkelheit gesteckt. Und ich habe da rausgefunden. Und da ist es wichtig, dass man einfach diesen Satz sagt, ich brauche Hilfe. Hilf mir.
Ja, muss ich gerade an, ich glaube, Psalm 127. Ich hoffe, es stimmt. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ist ja auch so ein Satz, den man im Gottesdienst oder in der Andacht hört und der allein dadurch, dass er, da knüpfe ich jetzt an das an, was Sie gesagt haben, schon so oft auch gesagt wurde von Menschen, die Hilfe wollten, bekommt er ein bestimmtes Gewicht und kann er auch Hilfe geben, egal ob jetzt trotzdem nicht danach eine Hand vom Herrn kommt und mich aktiv hilft. Ja.
Noch einmal, diese Rituale geben uns ja einen Halt. Und das heißt ja nicht, dass wir sie nicht auch befragen oder auch in Frage stellen oder dass wir uns kritisch mit ihnen auseinandersetzen. Ich habe das erst wieder gemerkt, als ich über dieses Vaterunser dann nachgedacht habe und wir nuscheln das, ich nuschel das mein Leben lang vor mich her, so meistens in den Gottesdienst, aber auch so. Und ich weiß gar nicht genau, was da so alles drinsteckt. Und es würde mir als ganz normalen, zweifelnd gläubigen Menschen sogar helfen, wenn wir das immer wieder mal so darauf zurückkommen, was steckt da eigentlich drin und auch in solchen Psalmen oder so. Ich denke immer wieder daran, so wie lange habe ich das falsch verstanden, Auge um Auge, Zahn um Zahn, der rachsüchtige Gott, bis ich eigentlich verstanden habe, und das hab ich, da war ich auch über 50, bis ich verstanden habe, dass es gar nicht um die Rache geht, sondern dass es darum geht, dass du aus der Rache heraus, aus dem Wunsch, Vergeltung zu üben, nicht den, das Maß verlierst. Das ist eigentlich ganz einfach.
Ja, sagen Auge um Auge und nicht Auge um Mord.
Ja.
Ja.
Und dass das auch alles eingebettet wird oder dass es so eine Art Transformation ist aus der Herrschaft des Stärkeren, die Herrschaft des Rechts zu machen. Dass es eine Proportionalität gibt, dass man eben nicht, wenn man einen Diebstahl begeht, dafür ermordet wird. Oder wenn man, das ist jetzt, entspricht natürlich nicht den Traditionen der damaligen Zeit, wenn man eben sich scheiden lässt, dass man da nicht irgendwie mit was ich was rechnen muss oder so. Aber ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Und ich, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch bei meinen Synodaltagungen da so entscheiden würde. Da treffe ich ja auf Theologinnen und Theologen. Es gibt da wirklich noch welche, die machen das so spannend, dass ich viel daraus lerne. Und das kommt mir so im kirchlichen Alltag zu kurz, weil wir erstmal alles irgendwie lebenswirklich andocken müssen. Aber die Lebenswirklichkeit, die kennen wir doch alle. Ich will aber das andere kennenlernen.
Haben Sie denn ein, nur weil Sie gerade angeschaut haben, ein Kirchenlied oder ein religiöses Lied, was Ihnen besonders wichtig ist?
Es ist leider auch ein relativ neues. Wurde ganz in der Nähe meines Heimatortes Hering geschrieben in Eisenach, Vertraut den neuen Wegen. Das finde ich ein sehr schönes Kirchenlied. Und das finde ich melodisch sehr gut. Du meine Seele singe. Das mag ich auch gerne. Das ist so eins von den Alten. Ist das nicht sogar von Paul Gerhardt?
Ich traue mich jetzt nicht, ja oder nein zu sagen, aber ich kenne die beiden und ich kann den Hörerinnen und Hörern nur sagen, es ist doch jetzt ein schönes Schlusswort gewesen, diese beiden Lieder als Empfehlung. Vielleicht können Sie sich auf YouTube mal anhören.
Ja.
Die erheben auch die Seele.
Ja, und die kann man so schön mitsingen im Gottesdienst. Wir haben bei uns in der Landeskirche ein neues Gesangbuch gekriegt, EG Plus heißt, also Evangelisches Gesangbuch Plus. Da ist dieser ganze moderne Krempel drin, wo ich immer den Eindruck habe, die Gemeinde kriegt das nicht so richtig gebacken. Aber auch da versöhne ich mich so langsam mit. Es gibt ein paar Songs, die finde ich sogar gut.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Roth.
Ich danke Ihnen für die Einladung, Herr Sacher.
Das war über das Ende, Folge 50. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben oder wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.